Es gibt absolut schwarze Schafe unter Vermietern und Investoren. Gab es mit Sicherheit auch, ich konstruiere jetzt, ja, man hat in Berlin ganz typisch an dem Markt, man hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, uralte Mieten und ein großes Sanierungsprojekt angestoßen. Man hat es bewusst so gemacht, dass es die Mieter überfordert. Man hat noch sonntags den Presslufthammer vor die Tür gefahren quasi und dafür gesorgt, dass sie einfach da nicht mehr wohnen wollen. Das ist logischerweise eine ekelhafte Fratze, ja, der Immobilienwirtschaft, die es mit Sicherheit auch gab an der einen oder anderen Stelle. Jetzt gibt es ja aber wirklich einfach ganz in echt diese Umbau-, Kernsanierungs-, Revitalisierungsprojekte, you name it. Und das ist logischerweise der absolut große Teil, dass da ein gut denkender, guter, vernünftiger Investor hinkommt und sagt, aus der Immobilie mache ich was anderes, was Neues, was Besseres. So. Und dann ist die Aufgabe wirklich den Mietern zu erklären, dass das Auszug die beste Option ist. Unfassbar schwierig, oder?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Eine der, wenn nicht der größten Hebel bei der Immobilienentwicklung ist, dass wir nachhaltig es schaffen, die Mieten zu steigern und das logischerweise tun im Rahmen aller gesetzlichen Bestimmungen, die es gibt und vor allem in aller Regel auch tun in einer Win-Win-Situation mit Mietern. Ihr wisst, dass der Wert eurer Immobilie berechnet wird aus der jährlichen Netto-Kaltmiete mal einem Faktor. Wenn ihr es also schafft, zum Beispiel eine Miete um 20% zu erhöhen, dann könnt ihr quasi davon ausgehen, dass eure Immobilie auch, sagen wir mal, ungefähr im Wert um 20% gestiegen ist. Es gibt sehr viele Immobilien in Deutschland, die sehr schlecht vermietet sind, teilweise Jahre, Jahrzehnte alte Mietverträge haben und vielleicht zur Hälfte der aktuell üblichen Miete vermietet sind. So eine Immobilie kann logischerweise auch langfristig gar nicht in Schuss gehalten werden, mit aktuellen Preisen, die man bezahlen muss für Sanierung. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir uns darum kümmern und im Einvernehmen und in Win-Win-Situationen mit unseren Mietern gut umgehen. Heute spreche ich mit einem Profi, der genau diese Situation erzeugen kann. Hallo Philipp.
Hallo Marco, danke für die Einladung.
Philipp, danke, dass du da bist. Wir kennen uns schon länger, du hast einen Podcast hier schon gemacht, du bist selbst Immobilieninvestor, warst das auch nicht immer, wir werden das alles noch kennenlernen. Du bist mittlerweile Profi darin geworden, hast ein Unternehmen aufgebaut, das heißt Mieteinander, wir werden auch darüber sprechen, dass Immobilieninvestoren hilft, auf Augenhöhe mit ihren Mietern zu sprechen, gerade wenn es vielleicht auch mal mehr als ein Mieter schon geworden ist. Das heißt, ihr seid wirklich, du und dein Team, ihr seid täglich im Austausch mit Mietern. Ich sage mal sowas wie, also ihr seid on top von einer Verwaltung, so muss man sich das vorstellen. Und deshalb kannst du sehr, sehr viel aus der Praxis berichten. Und wir gehen jetzt rein in diesen Podcast. Wir fangen mal an, warum man Mieten erhöhen sollte und was überhaupt möglich ist in Deutschland, wenn man das jetzt einfach auf Basis der gesetzlichen Möglichkeiten tut. Dann gucken wir an, warum man das besser einvernehmlich tut, warum und wie das funktioniert. Und dann erklärst du wirklich, was passiert denn. Sagen wir, ich kaufe eine Immobilie, vielleicht eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus. Dann rufe ich meine Mieter an, gehe zum persönlichen Gespräch und sage so, sorry, aber für 5 Euro hier die Miete ist ein bisschen niedrig. Wir brauchen eigentlich 10. Und wie geht sowas typischerweise aus? Ja, da hast du noch und nöcher Beispiele. Du hast auch Beispiele, wo du uns bei unserem Portfolio geholfen hast. Auf die werden wir auch eingehen. Ist also, glaube ich, eine Menge drin und vor allem sehr, sehr viel zu lernen, weil das wirklich ein großer Werttreiber für Immobilien ist. So, Philipp, warum sollte ich überhaupt mich um Miete kümmern? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen eingeleitet, aber erzähl das mal nochmal aus deiner Perspektive.
Um Miete oder um Mieter, Marco?
Wo wollen wir anfangen? Ja, um Mieter und um Mieterhöhungen dann.
Ja, ja, also ich glaube, wichtig ist einfach schon mal zu betonen, beides hängt ja einfach elementar zusammen. Und wenn der Mieter zufrieden ist, ist in der Regel auch eine höhere Miete möglich. Und wenn die Miete einfach auch nicht marktgerecht ist, sorgt das meistens dafür, dass langfristig auch der Mieter nicht zufrieden ist, weil irgendwie Investitionsstau, die Themen, die du gerade aufgezählt hast, natürlich auch langfristig dafür sorgen, dass der Mieter unzufrieden wird. Denn am Ende ist natürlich die Vermietung von Immobilien ein kleines Unternehmertum, wo man einfach jede Wohnung, jedes Haus, jede Einheit wirtschaftlich auch wenigstens in Balance halten muss, damit einfach langfristig gesehen Investitionen möglich sind, damit es attraktiv bleibt, dort zu wohnen. Und genau das ist das Thema, warum man einfach immer wieder die Miete im Blick behalten muss. Denn wir erleben das tagtäglich, dass einfach manche Immobilieneigentümer in einer Komfortzone festhängen, dass sie sagen, es ist doch alles gut, meine Mieten sind ausreichend, die Mieter sind doch so nett, ich möchte keine Mieten anpassen. Und dann 10 Jahre später steht die nächste größere Sanierung vor der Tür und plötzlich fällt das Kartenhaus zusammen, weil die neue Heizungsanlage eben nicht mehr 5.000, sondern 40.000 Euro kostet. Und deswegen ist es auf jeden Fall super wichtig, seine Miete regelmäßig im Blick zu behalten und im Idealfall regelmäßig mit seinen Mietern einfach darüber zu reden, dass Kostensteigerungen auch an der Wohnung eben nicht spurlos vorbeigehen.
Und das ist auch wirklich, die meisten privaten Vermieter sind finanziell gesehen, auf dieses Projekt gesehen, nicht erfolgreich in Deutschland tatsächlich. Ne? Es ist leider so, dass immer noch die meisten privaten Eigentümer auch den Immocation-Podcast offensichtlich nicht hören, aber nein, sich tatsächlich nicht professionalisieren als Immobilieninvestor. Ich habe das auch im Bekanntenkreis erlebt, wo mir dann jemand auch erzählt hat, ja, ich habe da eine Wohnung, die habe ich seit 20 Jahren. Also, ja, nee, Miete habe ich nie was gemacht und ehrlich gesagt, ich habe auch lange nicht geguckt, ob die Miete eingeht, dann festgestellt, die Miete kommt seit einem Jahr gar nicht mehr. Also, unfassbar, bis die Situation aufgelöst war, was da ein Stress war über Monate, bis das war brutal mit Anwälten und allem und hin und her, weil logischerweise das einmal getätigte Invest, und das ist eine tolle Wohnung gewesen und so, ne, massiv auch an Wert verloren hat und auch so gar nicht mehr haltbar eigentlich war, weil die Miete nicht mehr gekommen ist. Also man muss sich wirklich darum kümmern, aktiv auch bemühen. Und genau, wie stehst du dazu jetzt, wenn wir das ein bisschen einordnen, ist sozusagen gleich die schwierigste Frage voran, ne? Gesellschaftlich gesehen, also Mieten steigen, jetzt Benzinpreise steigen auch, Butter wird auch teurer, klar, weil wir haben Inflation. Trotzdem gibt's, natürlich ist Wohnen ein sehr, sehr, sehr schützenswert, ganz wichtig, der eigene Wohnraum. Und wir wollen logischerweise, dass Leute in Deutschland immer gut ihr Zuhause auch haben können. Wie stehst du dazu, dass jetzt gerade bei Mieten, habe ich das Gefühl, wird am allerschnellsten gerufen, vielleicht bei Benzinpreisen auch so ein bisschen, ja, da sind es die bösen Ölkonzerne, bei Mieten sind es ganz schnell die Miethaie. Dürfen Mieten denn steigen oder müssen wir das anders lösen als Gesellschaft?
Also ist tatsächlich natürlich ein Punkt, der extrem polarisiert. Aus meiner Sicht müssen Mieten steigen, denn in dem aktuellen System fallen eben auch die Preissteigerungen für Löhne, für Materialien etc. natürlich auch zu Lasten der Vermieter. Und ich finde es immer schade, dass insbesondere in Deutschland das Thema Eigenverantwortung so klein geschrieben wird. Wir sind ein Land der Mieter. Wir haben einen sehr, sehr umfangreichen Mieterschutz. Ich glaube, einer der umfangreichsten weltweit. Und damit nimmt man natürlich auch den Leuten die Eigeninitiative. Denn aus meiner Sicht wäre es das Beste, wenn einfach jeder natürlich auch selber Eigentümer ist. Dann hat er seine Kosten selber im Blick und muss sich eben auch darum kümmern und würde ein ganz anderes Verständnis dafür entwickeln. Auf deine Frage bezogen, glaube ich, die Mieten müssen steigen, denn die Vermieter können nicht diejenigen sein, die sich in der Kette von Inflation außen vor nehmen. Weil es betrifft ja alle. Es betrifft alle Branchen. Und im Wesentlichen reden wir natürlich oft auch über politische Fehlsteuerung. Ich glaube, es gäbe sinnvolle Möglichkeiten, wie auch die Politik in den Wohnungsmarkt eingreifen könnte. Aber sie tut es einfach nicht. Also da wird dann eher über Sanktionen, über Preisdeckel gesprochen, die den Markt künstlich negativ beeinflussen. Anstatt die gleiche Mühe und vielleicht auch sogar das gleiche Budget dafür einzusetzen, dass einfach mehr Wohnraum gebaut und geschaffen wird. Also an der Stelle vielleicht so ein bisschen Randnotiz. Weniger Regulatorik würde meiner Meinung nach viele Probleme lösen. Denn wenn man alleine ja auch so Märkte wie Berlin sieht, wo ja auch der Wohnraum immer mehr quasi entzogen wird, weil einfach die Vermieter keine wirtschaftliche Grundlage mehr haben mit dieser Regulatorik. Also ganz klare Meinung, Mieten müssen steigen, wenn die Kosten steigen. Wenn die Kosten nicht steigen, müssen Mieten auch nicht steigen. Das sollte man immer wieder klar in den Kontext setzen, denn also alleine der Bereicherung der oberen 10.000 oder wie es ja manchmal dargestellt wird, sind der Mietsteigerung nicht da, sondern am Ende zahlen sie einfach den erhöhten Stundenlohn des Handwerkers, der natürlich heute andere Rechnungen stellt, als er es vor 10 Jahren noch getan hat.
Ja, also man muss einfach akzeptieren, dass es Inflation gibt an jeder Ecke. Ja, ich kenne auch, meine Mama hat noch lange immer, das hat früher so und so viel Mark gekostet. Da habe ich gesagt, Mama, aber wir haben keine D-Mark mehr, das wollen wir damit auch nicht vergleichen. Und zwischendrin gibt es einmal Inflation und das müssen wir akzeptieren, dass heute, was weiß ich, die Butter so und so viel kostet. Ne? Das ist einfach so. Und diesen Wohnraum, den brauchen wir so dringend, wie du sagst. Und also, was wäre der Ausweg? Der Ausweg, der ganze Wohnraum wird staatlich. Das hat man gesehen, in vielen Beispielen wird nicht funktionieren, dass der Staat einfach, ne, alle Wohnungen besitzt. Also brauchen wir die privaten Vermieter, was übrigens sehr, sehr viele sind. Ich glaube, 5 Millionen in Deutschland, die den Großteil der Mietwohnungen auch besitzen, und nicht die großen Konzerne, sondern tatsächlich private Vermieter. Für die muss es attraktiv bleiben, eine Immobilie zu besitzen und den Wohnraum attraktiv zu halten, inklusive ja aufzuwerten, was eine wichtige Aufgabe ist, CO2-neutral zu machen über die nächsten Jahre, ja, und einen Klimawandel hinzubekommen, was auch wieder zusätzlich Geld kostet. Und das ist dann aber ein auch unternehmerischer Ansatz, so jemand wie du und ich und private Vermieter in Deutschland, die gehen erhebliche Risiken auch ein, finanzieren diese Immobilien. Und dafür darf es in meinen Augen, so möchte ich es auch formulieren, darf es dann auch eine Rendite geben. Das heißt, ja, wir brauchen diese Mieterhöhung, damit das Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Und was wir nicht sagen können ist, naja, das Geschäftsmodell muss gerade so funktionieren oder 0 auf 0 aufgehen oder so, dann macht es auch niemand. Wir brauchen die privaten Vermieter und die machen es nur, wenn es gut aufgeht. Und deshalb muss auch eben, wenn Inflation da ist, und die ist immer da, also wie du sagtest, wenn es die Kosten nicht gäbe, aber das ist ein theoretisches Szenario, weil das gibt es nicht, die Kostensteigerungen wird es immer geben, also wird es auch immer Mietsteigerungen geben. Und so war es die letzten Jahrzehnte auch, Mieten steigen ungefähr mit der Inflation. Es ist nur, es trifft dann oft eine sehr große Kluft quasi, ja? Es trifft einen sehr großen Unterschied, der offensichtlich wird, wenn ich in einen Mietvertrag, in ein Mietverhältnis einsteige als Investor, ich eine Immobilie kaufe, das letzte Mal wurde vor 10 Jahren erhöht, dann sehe ich, okay, der ist für 5 Euro auf den Quadratmeter vermietet, eigentlich ist marktüblich 10, dann ist die Diskrepanz so hoch. Und dann haben wir diesen starken Mieterschutz, der sogar noch sagt, was ja gut ist, ne? Der sogar noch sagt, Moment, du überforderst den Mieter, wenn du jetzt von 5 auf 10 Euro erhöhst. Das darfst du so gar nicht, sondern da kannst du nur einen Brief schicken, ja, und im Rahmen von kleineren Möglichkeiten quasi die Miete stufenweise erhöhen. Was es Investoren unfreundlicher macht, aber total fair, weil Wohnraum ist wichtig, nochmal. Ja? So ist es halt in Deutschland geregelt.
Also, ich sag mal, in der Investorensicht darf man natürlich auch nie vergessen, der Investor muss natürlich auch angemessen den Preis verhandeln. Das heißt, wenn ich eine Wohnung kaufe, die natürlich wirklich in der Zeit vor 15 Jahren stehen geblieben ist, dann ist es meine Aufgabe als Investor natürlich auch dem Verkäufer seine Kaufpreisvorstellung auszureden, weil natürlich ein Wertabschlag absolut da ist. Und das, was du eben gesagt hast, es ist ja oft einfach auch die Herausforderung, dass der Mieter einfach eine komplett andere Perspektive in seinem Leben hat. Er war wahrscheinlich noch nie Eigentümer, er kennt diese Kostenthematik nicht, ihm fällt maximal die jährlich steigende Betriebskostenabrechnung auf. Und dementsprechend ist es ja aus unserer Sicht so wichtig, es auch zu erklären, war eben auch mit den Leuten zu reden und eben nicht einfach nur Briefe zu schreiben, wo einfach das Unverständnis wahrscheinlich danach noch größer ist, weil einfach es nicht das transportiert, was man eigentlich sagen wollte. Ne?
Ja. Genau, also das war uns beiden wichtig, dass wir hier vorweg das einmal klar kommentieren. Also wir reden jetzt aus der Brille von Investoren und logischerweise gleich auch von Mietern. Wenn wir die Investorenbrille aufhaben, dann möchten wir gerne unsere Mieten steigern, aber nicht auf Teufel komm raus und ohne Rücksicht auf Verluste, sondern möglichst einvernehmlich, kommen wir gleich zu, so dass es dem Mieter gut tut, der Immobilie gut tut und für uns die Investition Sinn macht. Und das halten wir für fair und richtig, dass wir das auch grundsätzlich tun. So, was dürften wir denn gesetzlich, wenn wir jetzt einfach Briefe schicken? Erklär mal kurz nur, dass wir das auch sozusagen vom Tisch nehmen, weil wir das wahrscheinlich so nicht machen würden.
Ja, sehr gerne. Also das Thema ist gesetzlich sehr, sehr vielfältig geregelt. Und der Klassiker, der Standard, den alle mit der gesetzlichen Mieterhöhung in Verbindung bringen, ist der Paragraph 558 im BGB. Dort und in den fortfolgenden Paragraphen wird geregelt, dass man eben als Investor Kappungsgrenzen einhalten muss. Das bedeutet, man darf die Miete nur bis zu einer Grenze, die liegt hier bei 15 bzw. 20%, alle 3 Jahre anpassen. Und wenn man im Gegenzug nachweisen kann, dass die ortsübliche Vergleichsmiete auch über der heutigen Miete liegt, dann darf ich diese Anpassung schriftlich einfordern. Das ist ein ganz wichtiges Wort, denn der Gesetzgeber sagt, die Einforderung darf dann vom Mieter auch nicht zurückgewiesen werden, wenn der Vermieter eben sauber argumentiert. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, hey, 15-20% alle 3 Jahre, das sind ja roundabout 5-7% pro Jahr. Damit liegen wir ja deutlich über der Inflation, sind ja alle Kostensteigerungsthemen abgedeckt. Theoretisch wäre das so, aber genau da kommen wir wieder zur Kontinuität. Weil wenn du es natürlich einmal für 10 Jahre nicht gemacht hast, dann hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, dann hole ich jetzt für 10 Jahre 3x20% nach, sondern ich muss dann trotzdem die 20% oder die 15% in angespannten Wohnungsmärkten sogar einhalten. Und genau da beginnt das Dilemma. Denn da kommt ein Investor, der eben was machen möchte, der aber vom Budget eingeschränkt ist, weil er auch gar nicht mehr anpassen darf als diese 15-20%. Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber auch vor, dass man natürlich Modernisierungen separat umlegen darf. Da gibt es auch nochmal einen separaten Paragraph 559 im BGB. Und bei der Modernisierung ist es aber auch wichtig, man muss sehr, sehr tief ins Detail gehen. Und vor allen Dingen, es muss auch per Definition des Gesetzgebers überhaupt eine Modernisierung vorliegen. Allgemein könnte man ja denken, hey, ich investiere in die Wohnung, ich mache die Wände weiß, ich mache einen neuen Fußboden rein, ich renoviere vielleicht die Innentüren und mache dann vielleicht noch irgendwo, ich sag mal, irgendwelche optischen Aufwertungen. Diese zählen aus gesetzlicher Sicht nicht als Modernisierung, sondern Modernisierung sind tatsächlich technische Aufwertungen. Da muss schon wenigstens mal ein Bad saniert werden. Und vor allen Dingen, es geht immer um die Aufwertung. Eine ganz klassische Instandhaltung muss da so wieder rausgerechnet werden. Also ihr merkt, es ist relativ kompliziert. Und an der Stelle greift es natürlich auch nicht für jeden. Sodass eben die Einforderung einseitig schon sehr, sehr stark reglementiert ist. Und das passt eben auch gut zu dem Mieterschutz, den ich eingangs erwähnte, wo der Gesetzgeber eben die Position des Mieters schon sehr, sehr gestärkt hat. Und es gibt aber eben auch gesetzlich die Option, die ist kaum geregelt, dass man eben sich auch einvernehmlich einigen darf. Und da sagt selbst der Gesetzgeber, wenn sich zwei einig sind, dann brauche ich eigentlich wenig vorschreiben, weil Gesetze sind ja da, um Streit zu schlichten, um vielleicht auch Leitplanken zu setzen. Und bei der Einvernehmlichkeit, die übrigens sogar auch einen eigenen Paragraphen hat, mit dem 557 im BGB, ist es eben so, dass Mieter und Vermieter sich im wahrsten Sinne des Wortes an einen Tisch setzen und dann natürlich auch vereinbaren können, was sie wollen, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Setzt also schon ein gewisses Win-Win voraus, was bei der Einforderung natürlich nicht der Fall ist, denn bei der Einforderung kann der Gesetzgeber, der Vermieter dann im Prinzip seine Rahmenbedingungen ausnutzen und der Mieter muss beziehen.
Ja. Okay, jetzt habe ich dich im Vorgespräch gebeten, ob das überhaupt geht, dass wir uns mal so entwickeln, wenn ihr jetzt, kurz mal vielleicht erklären, du selber hast schon viele Mietergespräche geführt, oder?
Ja.
Schätz mal, ein paar hundert, oder?
Ja, ich bin mit Sicherheit schon vierstellig.
Wow, okay.
Ein kurzer Break für alle B2B-Partner. Hier ist nochmal Lara. Auf dem Immocation Festival triffst du als Dienstleister oder Unternehmer aus der Immobilienbranche nicht einfach irgendwen. Du triffst über 5000 Immobilieninvestoren, die Kapital haben und vor allem aktiv in der Umsetzung sind. Unser Tipp für dich: Buch dir nicht nur einen Ausstellerstand, sondern sicher dir jetzt noch einen, direkt einen der wenigen exklusiven 80-minütigen Experten-Deep-Dives dazu. So zeigst du deine Expertise live vor deiner perfekten Zielgruppe und alle Infos dazu findest du auf immocation.de/Aussteller. Sicher dir jetzt einen der letzten Standplätze oder eben auch noch Deep-Dives dazu und freu dich dann am Netzwerken und an neuen Connections und neuen Kunden. Wir sehen uns in Leipzig.
So, und du hast schon Leute darin ausgebildet, das zu tun, weil ihr das bei Mieteinander, das ist das Unternehmen, was du gerade aufbaust, weil er das tut. Du hast schon Leute ausgebildet, das tun, die auch wieder mehrere hundert, vielleicht sogar schon 1000 Gespräche geführt haben. So, und ich habe dich gefragt, kriegen wir das mal hin, dass wenn wir auf Mieter zugehen und versuchen eben in diese Einvernehmlichkeit zu kommen, dass wir eine Top-Liste, was sind die typischen Situationen, auf die ich treffe, dass wir da mal versuchen, drüber zu reden. Du hast gesagt, ja, das kriegen wir hin. Warum möchte ich das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit anderen Investoren sprichst oder Leuten, die jetzt auch neue Immobilien kaufen. Das Gefühl ist, okay, ich kenne die gesetzlichen Möglichkeiten, verstanden, darauf kann ich mich irgendwie verlassen und jetzt weiß ich aber, ja, ich will irgendwie in diese einvernehmliche Schiene rein. Aber es ist eine Angst und eine Hemmung da zu sagen, ich als sozusagen böser Vermieter kann in dieses Gespräch gehen und man stellt sich vor, dass 90% dieser Gespräche ja so ablaufen müssen wie, ja, hallo, okay, ja, oh, Sie sind eine neue Vermieter, okay, also ich kann Sie schon mal nicht leiden und nee, Sie kriegen keinen Cent mehr Miete und ich will nicht und das war's, ciao. Das ist aber nicht die Praxis, oder?
Nein, zum Glück nicht. Also vielleicht an der Stelle nochmal so ein kurzer Rückblick auf meinen Werdegang. Ich bin ja selber Kind der Immocation Community, habe mal mit YouTube-Videos angefangen und habe mir dann selber relativ schnell einen Bestand von 100 Einheiten aufgebaut und genau diese Reise durchlaufen, dass ich auch mich vor dem ersten Mietergespräch gefragt habe, die werden mich auseinandernehmen. Also wer macht das freiwillig und wer stimmt jetzt hier zu etc. Und also dieser Weg an sich, das natürlich auch hier jetzt nochmal weiterzugeben, also erstmal danke für die Gelegenheit, weil auch ich war einer der Hörer, einer der Zuschauer, damals noch bei YouTube-Videos vor dem Podcast, der dann daraus einfach auch sein Wissen mitgenommen hat. Und das einfach so weiterentwickelt hat, dass ich heute meinen Job an den Nagel gehängt habe und es ging mir in der Bank nicht schlecht und Immobilienunternehmer bin, um eben dieses Thema wirklich auch an andere weiterzugeben. Wie würde man das einordnen? Also für mich ist auf jeden Fall immer wieder wichtig zu betonen, also Top 1 ist auf jeden Fall, die Leute freuen sich über die Gespräche. Wir haben natürlich auch immer wieder mal schlechte Gespräche, aber die Masse der Mieter freut sich über die Gespräche. Also die meisten kommen dann mit Feedback auf uns zu und sagen, Mensch, Sie sind der Erste seit 15 Jahren Mietdauer, der mal fragt, was mir wichtig ist. Sowas gab es vorher nicht. Denn die typische Mieter-Vermieter-Kommunikation ist ja leider sehr negativ geprägt. Da ist der Einzug noch das Erfreulichste, dann kommen vielleicht Betriebskostenabrechnung, Wasserschäden und irgendwann ein Auszug. Und viel mehr gibt es ja heute im Standard nicht. Also mit Mietergesprächen schafft ihr offene Ohren bei euren Mietern und in der Regel ist das auf jeden Fall besser, als man denkt. Ich kann das auch selbst für Auszugsgespräche sagen, wenn wir auch Projekte begleiten, wo auch offen über einen Auszug gesprochen wird, dann ist es auch regelmäßig so, dass die Mieter sich am Ende des Gespräches eher sogar bedanken und sagen, Mensch, hier ist eine Situation, die war vorher schon bekannt, die ist so ein bisschen über die Hausflure getanzt und keiner wusste so richtig, woran er ist. Und nach so einem Gespräch hat der Mieter dann auch eine gewisse Aufklärung, hat eine gewisse Möglichkeit mitzuentscheiden. Und dementsprechend kann ich jeden nur dazu motivieren, da auch mal selber in die Gespräche zu gehen. Was wäre mein Top 2? Also mein Top 2 ist auf jeden Fall, ihr braucht eine gute Struktur. Denn Mietergespräche sind natürlich ein super tiefer Einblick in die Lebenssituation eurer Mieter. Also ihr werdet dort auf der Couch sitzen, am Küchentisch oder wie auch immer und werdet plötzlich Krankheitsgeschichten hören, ihr werdet Kinder kennenlernen, ihr werdet Enkel kennenlernen, ihr werdet ganz viele Sachen erfahren und umso wichtiger ist es in einem Mietergespräch immer eine gute Struktur zu haben. Also Marco, du kommst ja auch aus dem Sales, ich habe auch in der Bank viel Vertrieb gemacht. Am Ende gibt es da immer gewisse Phasen, die man einfach beachten muss, dass man natürlich mit so ein bisschen Smalltalk anfängt, dass man da natürlich auch zuhört, Bedürfnisse erstmal versteht von den Mietern, also Fragen stellt. Denn ohne Fragen öffnet sich mein Gegenüber nicht. Aber ich muss dann eben natürlich auch auf die Fragen am Ende Antworten liefern und so Win-Win-Situationen kreieren, dass ich einfach die Wünsche der Mieter mit den Wünschen, die ihr als Vermieter oder Investoren habt, zusammenbringt. Und oft ist es ganz, ganz viel erklären, denn die Blickrichtung ist oft ähnlich. Die meisten Mieter haben auch Interesse daran, dass das Haus dauerhaft schön bleibt und natürlich auch Sanierung etc. damit sichergestellt sind. Und du sagtest eben Top 3, also als Top 3 würde ich auf jeden Fall immer wieder dieses Thema auch schwierige Gespräche führen, benennen, denn also selbst wenn wir über Aufhebungen sprechen, sind am Anfang der Gespräche natürlich 90% der Mieter ganz klar auf der Meinung oder beziehen Stellung und sagen, ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, mich zu verändern, weil dann führt man das Gespräch, man stellt viele Fragen, man erklärt die Situation. Eine Illusion, die vielen Mietern dann auch in so einem Gespräch erst bewusst wird, ist eben, dass der Mietvertrag keine lebenslange Preisgarantie ist. Und viele Mieter, die am Anfang eine eher ablehnende Haltung haben, kommen genau aus dieser Ecke. Dass sie eigentlich dachten, sie haben mal einen Mietvertrag abgeschlossen und dieser Mietvertrag ist dauerhaft festgeschrieben. Aber simpel, es hat ihnen einfach noch niemand erklärt, dass das so nicht ist. Und genau das ist immer wieder ein Punkt, wozu ich jeden Vermieter motivieren kann. Erklärt es. Erklärt, warum müssen eure Mieten steigen, welche Hintergründe gibt es. Redet auch offen darüber, dass am Ende Vermieter sein ab einer gewissen Größenordnung auch nichts anderes als ein Job ist. Und welcher eurer Mieter geht dann bitte ohne Vergütung zur Arbeit? Also baut Brücken, schafft Parallelen. Da gibt es viele schöne Anekdoten, mit denen man dieses ja doch sehr polarisierende und für viele Mieter unverständliche Thema Mietsteigerung mit Alltagsbeispielen sehr, sehr gut übersetzen kann, damit auch die Mieter verstehen, dass die Kostensteigerung uns alle betrifft.
Lass uns das mal konkret machen an zwei Themen. Du hast es gerade gesagt, also grundsätzlich mal ein eher, sagen wir mal, kooperativer Mieter, und ich bin da ganz normal beim Gespräch, und jetzt reden wir mal darüber, dass wir, wie würdest du es formulieren, dass eine Miete, wir haben jetzt ein Mehrfamilienhaus, dort wohnen unsere Mieter für 5 Euro auf dem Quadratmeter, üblich wären 10 an diesem Standort, wir haben einen eher runtergerockten Zustand, auch der Gemeinschaftsflächen und der Wohnungen, Renovierungszustand eher 20 Jahre alt. So haben wir das Haus quasi gekauft. Und jetzt musst du erklären dem dort langjährig wohnenden Mieter, dass die Miete nicht bei 5 Euro dauerhaft bleiben kann. Wie begründest du das?
Also wichtig ist immer, die Begründung kommt eher am Ende. Am Anfang kommen ganz viele Fragen. Also ich würde als erstes natürlich auch den Mieter nach seiner Situation fragen. Fühlen Sie sich wohl? Wohnen Sie gerne hier? Gibt es Themen im Haus aus Ihrer Sicht, die angegangen werden sollten? Und eine sehr, sehr gute Frage in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, ist auch, wie nehmen Sie die Entwicklung des Hauses wahr? Denn wenn ein Haus 20 Jahre in der Miete stehen geblieben ist, dann ist es fast immer auch so, dass es auch drumherum stehen geblieben ist. Der Hausflur wurde Stück für Stück runtergewirtschaftet. Im Extremfall berichtet mir der Mieter dann sogar, dass er die letzten Jahre eine Klientelverschlechterung beobachtet hat. Also auch das ist typisch für Leute, die eben sehr, sehr lange drinnen wohnen, an der alten Miete natürlich noch festhalten, aber sich dann wiederum beschweren, warum drumherum nur noch dubiose Gestalten einziehen. Und deswegen würde ich das über eine Fragenkette aufbauen. Ich würde also versuchen, mit gezielten Fragen den Mieter in die Richtung zu bekommen, dass er selber sagt, okay, ich habe verstanden, es ist eigentlich alles stehen geblieben im Haus. Wollen wir das so weitermachen? Und darüber ergibt sich oft schon an irgendeiner Stelle ein Punkt der Zustimmung. Weil bei vielen Mietern dann in der Konstellation das Bewusstsein wächst, dass sie sagen, hey, eigentlich hat er recht. Also ganz platt gesagt, der alte Investor hat ja nicht ohne Grund verkauft, sondern der hat wahrscheinlich deswegen sein Haus verkauft, weil er genau vor diesem Schritt, den wir hier gerade haben, Angst hatte und deswegen einfach auch einen Strich drunter gezogen hat und den neuen Investoren da natürlich jetzt gleichzeitig auch die Herausforderung überlassen hat, das Haus zukunftsfähig zu machen. Also du merkst, ich argumentiere sehr, sehr viel über Sinnstiftung, über was wollen wir hier gemeinsam erreichen, fühlen Sie sich wohl, weil wenn natürlich die ersten Fragen alle schon mit einem Nein beantwortet werden, im Sinne von, ich fühle mich nicht wohl, ich finde alles blöd und ich bin auch nicht bereit, irgendwo mitzugehen, dann gibt es auch Konstellationen, wo man offen drüber reden muss, ob das wirklich noch die richtige Wohnung für den Mieter ist. Denn man kann natürlich auch die Welt nicht anhalten und drehen. Und ja, also nur weil der Mieter am Ende dagegen ist, kann das Haus ja nicht trotzdem stehen bleiben, sondern die Instandhaltung muss weiter durchgeführt werden.
Also kann man, glaube ich, schon sehr gut nachvollziehen. Ich bohre noch weiter, Philipp, dass wir wirklich wie läuft das dann wirklich in der Praxis ab? Ja, das ist ja jetzt der große Konfliktpunkt sozusagen. Also ich verstehe erstmal, logischerweise, man stellt Fragen. Ich habe das selber übrigens auch schon gemacht und man ist überrascht. Ich bin immer wieder überrascht gewesen, wo ich es gemacht hatte, wie viel die Mieter ans Reden kommen. Und die haben unglaublich viele Gedanken zum Haus, zu der Wohnung, zu allem, was in dem Haus passiert. Wahnsinn, ne? Vor allem, wenn sie viele Jahre dabei sind, genau wie du sagst, ne? So, das also erscheint dann auch logisch. Dann gibt's Mieter, die kommen quasi von selber auch an den Punkt und sagen dann irgendwann im Gespräch schon, das ist sozusagen der Best Case. Mir ist auch klar, dass die Miete nicht so bleiben kann. Ne? Gibt's auch, oder?
Ja, das ist aber der Best Case, der selten eintritt. Mhm. Also die Überleitung zur neuen Preisfindung, die geschieht natürlich sehr oft darüber, dass man auch übers Haus spricht, dass man vielleicht auch über den Markt drumherum spricht. Eine Frage, die ich jedem empfehlen kann, ist, lieber Mieter, haben Sie ein Gefühl dafür, was heute die gleiche Wohnung in der Neuvermietung kosten würde? Sorry, und ja. da trennt sich da schon die Spreu vom Weizen. Da merkst du, dass die meisten Mieter dann doch irgendwo mitbekommen haben, was drumherum passiert ist. Und an der Stelle setzt du natürlich das erste Mal den Anker. Also da sind wir wieder bei Verhandlungen, Jack Nasher, dass du natürlich schaust, dass der Mieter schon mal eine Zahl gehört hat, die dem Markt entspricht, auch wenn sie deutlich von seiner heutigen weg ist.
Weil damit aber bitte fair und ehrlich, ne? Also nicht ankern im Sinne von, wir gehen mal doppelt so hoch, sondern das muss wirklich die Marktmiete sein.
Nein, das sollte fair und ehrlich sein. Aber wenn ich alleine über die Neuvermietung spreche, dann ist es ja oft trotzdem ein Anker, weil wenn ich eine unrenovierte Wohnung erhöhe, dann erhöhe ich sie ja nicht auf den Preis der Neuvermietung, sondern dann versuche ich ja irgendwo, wir sagen immer so schön, dichter an den Markt heranzukommen. Und das ist auch das Ziel, was ich mit dem Mieter dann mache, dass man sagt, hey, lass uns einfach einen Weg gemeinsam beschließen, mit dem du leben kannst, mit dem der Vermieter leben kann, damit einfach wir dichter an den Markt reinkommen und dann die Instandhaltung sichergestellt ist. Also nehmen wir mal an, 5 Euro Markt, Neuvermietung, was sagtest du, 10, 11 Euro, dann ist ja natürlich das Ziel, dass man wahrscheinlich nachher irgendwo Richtung 9 Euro, 59 kommt, je nachdem, welche Wünsche auch der Mieter hat. Wenn sich natürlich auch aus dem Gespräch ergibt, da ist eine ganze Liste mit Wünschen, dann ist natürlich auch eine schnellere Erhöhung gerechtfertigt, weil die Wohnung danach vielleicht auch umfangreich renoviert wurde. Aber im Standardfall sind die Mieter ja auch relativ zufrieden und haben nicht den Wunsch, die Wohnung kernzusanieren. Mhm.
Wollte ich gerade fragen, ne? Standardfall wäre eher, der sagt jetzt nicht, ich wünsche mir einen neuen Boden, eine neue Küche und alles neu und dafür bin ich bereit, mehr Miete zu bezahlen, sondern Standardfall wäre, das passt schon so. Jetzt ist das der blödere Fall, also gerade war quasi sagen, Best Case, der kommt schon fast von selber drauf. Super, wie du gerade erklärt hast, was logischerweise passiert, das eher selten, sondern was man dann machen muss, ist dann über den Preis reden. Genau wie du es gerade erklärt hast. Jetzt nehmen wir mal an, der Mieter sagt aber, das ist alles in Butter, ist ja super hier für 5 Euro. Ich verstehe, dass die Miete, ne, die können sie ja erhöhen jetzt 15%. Machen sie das mal, aber ansonsten passt mir das alles und ist ein bisschen dreckig im Treppenhaus, aber habe ich mich dran gewöhnt.
Also wichtig ist natürlich zu betonen, wir reden immer über die Einvernehmlichkeit. Das heißt, wir haben nie 100% Zustimmung. Also es wird immer in jedem Mehrfamilienhaus auch Leute geben, wo man bei allen Argumentationen keine Zustimmung erhält. Dann ist das so, weil wir wollen nichts erzwingen, wir wollen keinen Druck ausüben, wir wollen, dass das auf jeden Fall alles auch weiterhin zu einer guten Struktur und einem guten Gefühl im Haus führt. Die Argumentationskette würde aber vorher wahrscheinlich auch nochmal in Richtung Aufklärung über die gesetzlichen Möglichkeiten gehen. Denn wenn man sich vor Augen führt, diese gesetzliche Erhöhung, die wir vorhin erklärt haben mit den 20% alle 3 Jahre, die könnte ja auch dazu führen, dass die Miete die nächsten Jahre steigt. Da hat der Mieter aber keinen Einfluss drauf. Das heißt, auch da würden wir jedem Mieter empfehlen, lass uns lieber deine Wünsche jetzt einbeziehen, lass uns gucken, was dir wichtig ist, damit du nicht einfach nur die Mieterhöhung irgendwo bekommst, sondern damit du einfach mitgestalten kannst. Denn deinem Vermieter ist es ja am Ende auch wichtig, dass du dich in der Wohnung wohlfühlst und gerne auch, ja, solange du möchtest, bleibst, wenn es einfach für beide Seiten eine gute Basis ist, auf der man hier den Vertrag zusammen hat.
Ich finde das so wichtig, ne, dass du hast es gerade als Aufklärung bezeichnet. Am anderen Ende der Skala, wie man das ausdrücken könnte, wenn der Mieter das der Neger der offenen wäre, ist eine Drohung. Ich erhöhe ja eh gesetzlich. Das wäre quasi so. Da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Und ich finde das wichtig und das kann man fair formulieren und sagen, also nochmal erklärend, dieses Haus ist in einem sehr schlechten Zustand. Dieses Haus kann in 10 Jahren diesen Zustand nicht mehr haben. Dann ist es irgendwann auch nicht mehr bewohnbar und dieses Haus muss saniert, was auch immer gemacht werden. Ihre Miete, und ich will da einfach so fair sein, Ihre Miete wird steigen. Das muss sie. Es kann nicht so bleiben. Und logischerweise halten wir uns da an alle Bestimmungen. Ich will quasi trotzdem nur aufklären in die Richtung, dass Sie wissen, was auf Sie zukommt. So, also einfach, bitte wirkt nicht, als wollt ihr mit irgendwas drohen, sondern erklärt es wirklich.
Also das ist ganz wichtig. Der Ton macht die Musik, wie man es auch am Ende rüberbringt. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass natürlich so ein Gespräch für den Mieter auch eine extreme Anspannung hervorruft, weil er natürlich auch keine Routine darin hat. Und ich sag mal, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, bist wahrscheinlich du genauso angespannt wie der Mieter, weil beide sich irgendwie fragen, was kommt jetzt? Und das muss man immer wieder sich vor Augen führen. Deswegen kann man aus meiner Sicht nicht genug erklären. Erklären. Das hilft einfach auch. Perspektivwechsel immer wieder auch. Die Vermieterperspektive erklären. Denn darüber schafft man es am Ende auch, Verständnis aufzubauen. Und aus meiner Sicht ist nur Verständnis auch wirklich nachhaltig. Alles andere, irgendwie kurzfristig, Drucksituation etc., da möchte ich mich auch von distanzieren. Es soll am Ende so sein, dass beide aus dem Gespräch gehen und damit fein sind. Und wie vorhin schon gesagt, die Einvernehmlichkeit hat ihre Grenzen. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo beide nicht fein sind, aber dann schließen wir eben doch keine Vereinbarung. Und das ist okay für mich.
Ja, ja. Jetzt lass uns nochmal an zwei Beispiele, zwei Situationen denken. Die habe ich mir gerade noch gemerkt. Wenn wir in Richtung Auszug abbiegen, dann tun wir das. Warum? Was ist die Situation, in der es möglicherweise beim Mieter selber Klick macht, dass er eigentlich ausziehen will?
Also die Auszugskonstellation hat, ich sag mal schon, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt kategorisieren soll, aber manchmal entsteht sie sehr spontan. Wenn ich nämlich in dem Gespräch merke, dass der Mieter halt super unzufrieden ist und er ist unzufrieden mit Dingen, die ich auch nicht beeinflussen kann. Also der Klassiker ist, das Haus ist zu hellhörig, der energetische Standard ist nicht meinen Vorstellungen entsprechend und die Nachbarn sind sowieso alle blöd. Dann sehe ich mich auch in der Pflicht, mit einem Mieter offen drüber zu reden, ja, ob das überhaupt noch dauerhaft seine richtige Wohnkonstellation ist. Weil das sind alles Punkte, die kann ich nicht beeinflussen. Das ist so sehr spontan.
Energetischen Zustand schon, aber größere.
Ja, wobei auch das, ich sag mal, so ein bisschen natürlich limitierender Faktor ist, welches Budget habe ich gerade in dem Haus? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, dieses Haus komplett energetisch zu sanieren? Denn manchmal geht es da ja auch um Idealismus. Also ich höre manchmal Mieter, die sagen, ich hätte gerne eine Wärmepumpe. Einfach aufgrund meiner idealistischen Vorstellung, wo man da natürlich sagen muss, macht aber wirtschaftlich gesehen für das Haus gar keinen Sinn. Also das sind dann so Beispiele, wo man einfach auch ehrlich und realistisch sein muss und wo wir auch merken, sowas dann offen anzusprechen, hilft oft, um zu sagen, okay, fühlen Sie sich dann überhaupt dauerhaft hier wohl? Wie ist denn so Ihr 5-Jahres-Plan? Und dann kommt man gezwungenermaßen auf das Thema Auszug, weil man solche Konstellationen oft nicht auflösen kann. Was uns systematisch natürlich auch regelmäßig begegnet ist, wir begleiten ja im Alltag auch einfach Immobilienunternehmer, die Immobilien sanieren wollen, wo man natürlich auch offen darüber redet, dass eine Sanierung im bewohnten Zustand oft für niemanden attraktiv ist. Denn eine Sanierung bringt natürlich immer sehr, sehr viel Baustellenaktivitäten, Lärm, Staub, Dreck etc. mit sich, wo es auch Sinn macht, sowas proaktiv zu erklären, bevor dann eben im Nachhinein die großen Streitereien losgehen, wo man sich dann vor Gericht wieder trifft wegen Mietminderung und Lärm- und Staubbelästigung etc. Und darüber hinaus gibt es ja auch oft einfach Konstellationen, wo zum Beispiel auch Mehrfamilienhäuser, wenn sie in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden, wo man den Mietern auch das Vorkaufsrecht anbietet, das Vorkaufsrecht auch erklärt, aber dann natürlich auch für so manchen Mieter der Punkt kommt, wo sie sagen, unter den Umständen, ich möchte kein Eigentümer werden, ich kann mir auch nicht vorstellen, für dieses Haus mehr Miete zu bezahlen, dann sehe ich mich als Eigentümer und auch als Dienstleister natürlich auch in der Pflicht, offen drüber zu reden und zu sagen, okay, dann macht es vielleicht Sinn, eher über eine einvernehmliche Aufhebung zu reden. Dann haben alle Seiten die Möglichkeit, ihre Zukunftspläne zu verwirklichen. Und an der Stelle auch immer wieder die Betonung, wir reden über ein offenes Gespräch. Wir reden über das Aufzeigen von Optionen und dementsprechend die Möglichkeit, dass der Mieter auf eine Situation Einfluss nehmen kann, die er ohne das Gespräch nicht gehabt hätte.
Okay, und jetzt noch quasi, das hast du gerade schon angeschnitten, der Wenn schon ein Projekt losgeht mit, du führst Auszugsgespräche und jetzt sind wir wirklich in einem Bereich, wo wir vorsichtig und sensibel sein müssen. Also man kennt alle diese Klassiker, wo es dann auch wirklich eskaliert ist mit Demonstrationen und so weiter. Es gibt absolut schwarze Schafe unter Vermietern und Investoren. Gab es mit Sicherheit auch, ich konstruiere jetzt, ja, man hat in Berlin ganz typisch an dem Markt, man hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, uralte Mieten und ein großes Sanierungsprojekt angestoßen. Man hat es bewusst so gemacht, dass es die Mieter überfordert. Man hat noch sonntags den Presslufthammer vor die Tür gefahren quasi und dafür gesorgt, dass sie einfach da nicht mehr wohnen wollen. Das ist logischerweise eine ekelhafte Fratze, ja, der Immobilienwirtschaft, die es mit Sicherheit auch gab an der einen oder anderen Stelle. Jetzt gibt's ja aber wirklich einfach ganz in echt diese Umbau-, Kernsanierungs-, Revitalisierungsprojekte, you name it. Und das ist logischerweise der absolut große Teil, dass da ein gut denkender, guter, vernünftiger Investor hinkommt und sagt, aus der Immobilie mache ich was anderes, was Neues, was Besseres. So. Und dann ist die Aufgabe wirklich, den Mietern zu erklären, dass das Auszug die beste Option ist. Unfassbar schwierig, oder? Also das kann man ja auch nicht einfach in Deutschland tun, sondern so, was machst du da?
Ja, also uns ist immer wichtig, wir loten ja vorher mit dem Investor alle Optionen aus. Also manchmal ist der einseitige Wunsch auch, dass man sagt, hey, hier kommt nur ein Auszug in Frage und dann gucken wir gemeinsam drauf und sprechen dann auch immer andere Optionen. Also ich habe da gerade ein Beispiel vor Augen, wo wir auch einen Umbau begleitet haben und am Ende haben wir, ich glaube, über 10 Mieter dann einfach in der Wohnanlage nach Baufortschritt umsiedeln können. Das heißt, da ist jemand aus seiner alten Wohnung für 4,50 Euro mit einfach verglasten Fenstern, brutal schlechtem Standard, dann freiwillig ausgezogen, um für 13 Euro kalt in eine kernsanierte neue Wohnung 3 Aufgänge weiter einzuziehen, die dann einfach auch marktgerecht bepreist ist. Das sind auch so Konstellationen, die hättest du ohne Kommunikation nicht erreicht. Weil hättest du den Mietern einfach irgendeinen Brief geschickt, die hätten wahrscheinlich gar nicht verstanden, worum es geht. Heute sind sie happy, dass sie einfach eine Wohnung in einem sehr, sehr engen Wohnungsmarkt bekommen haben, die auch noch technisch in einem super Standard ist. Und deswegen, genau wie du sagst, diese Fratze der Immobilienbranche, die gibt es. Die gibt es auch heute weiterhin. Und ich erlebe leider auch immer wieder im Alltag, dass mancher Investor da ein bisschen überambitioniert ist und kann jeden nur dazu motivieren, immer auch, ich sag mal, die Perspektive Mieter im Blick zu behalten und im Zweifel den Deal lieber im Vorfeld mit einem Puffer durchzurechnen, als dass man im Nachhinein auf dem Rücken der Mieter irgendwelche Renditen durchsetzen muss. Das ist auch bei weitem nicht der Stil, den wir begleiten, sondern da ist uns auch wichtig, dass das alles auch immer in Sachen Reputation für alle Seiten sehr, sehr gut abläuft.
Unfassbar wichtig, du hast das zweite Mal schon angeschnitten jetzt im Gespräch. Sorry Leute, wenn ich so deutlich sage, wenn ihr Scheiße einkauft, seid ihr selber schuld. Ja? Also dann quasi zu sagen, oh ja, die Miete muss aber erst auf 10 Euro von 5 hoch, weil ihr habt quasi zu einem Markt adäquat von 10 Euro eingekauft, dann habt ihr halt schlecht eingekauft. Das könnt ihr nicht erwarten. Ihr könnt, wenn ihr eine Immobilie kauft mit 5 Euro auf den Quadratmeter und die Marktmiete wäre 10, dann könnt und dürft ihr erwarten, dass ihr diese Immobilie vielleicht kurz, vielleicht mittel, vielleicht langfristig irgendwann in Nähe der 10 Euro bringt und die Marktmiete wird weiter steigen, da seid ihr irgendwann bei 11 Euro, weil Mieten mit der Inflation steigen, aber da kommt ihr über die Zeit hin und das kann mal schneller und mal langsamer gehen. Der allergrößte Faktor darin ist Zufall, nämlich was für eine Wohnkonstellation gerade in dem Haus, welcher jeder einzelne Mieter dort hat, und dann gibt's natürlich das, was ihr beeinflussen könnt durch gute Mietergespräche, aber ihr könnt nicht erwarten, und in eurem Business Case voraussetzen, dass ihr mal eben einfach den Sprung von 5 auf 10 macht. Na, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr das tut.
Vor allen Dingen soll man auch immer ein Budget dafür einplanen, wenn man mit den Mietern solche Sprünge vorhat, dann muss man natürlich auch irgendwelche Entgegenkommnisse einplanen. Und selbst wenn das am Ende in so einem Mehrfamilienhaus 1.000-2.000 Euro pro Wohneinheit sind, dann kalkuliert die bitte ein, damit ihr einfach am Ende auch noch einen Puffer habt und nicht plötzlich bei 10 Mieterwünschen am Ende eurer Liquidität angekommen seid.
Ja, ja, unfassbar wichtig. So, ich glaube, jetzt haben wir mal einen breiten Blick bekommen. Was gibt es denn da für Konstellationen, auf die man treffen kann, und sind logischerweise eher auf die ein bisschen schwierigen Fälle eingegangen. Ne? Kannst du irgendwas dazu sagen, in wie vielen Fällen ihr da gut rausgeht? Ich möchte den Leuten nur ein Gefühl geben für die Zahlen. Ich will nicht, dass Leute hier rausgehen und eben denken, naja, man führt mit jedem ein Mietergespräch und dann ist es von 5 auf 10 Euro hoch. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite ist es oft erfolgreicher, als man denkt. Hast du da irgendein Gefühl für?
Ja, natürlich. Also wir haben Zahlen, Statistiken und liegen im Schnitt so bei 60-70% der Gespräche bei einer einvernehmlichen Einigung. Das heißt, das kann dann, also meistens ist es eine Erhöhung, manchmal auch ein Auszug, aber da wird dann wirklich einvernehmlich mit dem Mieter was schriftlich festgehalten in 60-70% der Fälle.
Die dann über den gesetzlichen Möglichkeiten.
Ich bin immer sehr sensibel, wenn man das so formuliert, Marco. Ja. Wir arbeiten natürlich im gesetzlichen Rahmen, aber wir, arbeiten halt frei verhandelt, ja, und natürlich mehr als diese einseitige Einforderung.
Ja, okay. Aber das wird klar, das meine ich, ne? Aber es ist wichtig, dass du das nochmal unterstreichst. Also eine einvernehmliche Mieterhöhung, egal wohin sozusagen, ist einvernehmlich und vollkommen in Ordnung gesetzlich. Was ich nur, genau wie du es gerade gesagt hast, die 15%, ja, so, die man einfordern darf, ne? Da liegt also, man dann logischerweise drüber.
Wenn man das auch wirklich mal an einem Beispiel packt, wir hatten ja auch bei dem einen Haus in München aus eurem Bestand, da haben wir in München eine einvernehmliche Mieterhöhung von 56% gemacht. Mhm. Und das wäre halt über die schriftliche Kommunikation gar nicht möglich.
Ja, also da habt ihr 13 Gespräche kamen zustande. Einmal plus 17, plus 24, plus 52, plus 56. Wir gehen gerade rüber in, wir haben konkrete Beispiele, ne? Jetzt haben wir gerade so ein bisschen in die Breite geguckt, dass wir das kategorisieren. Nochmal, ich möchte jedem mitgeben, das meiste davon läuft positiver, dass wir das hier sauber abschließen, ja, den Block. Dann gibt es schwierigere Situationen, über die haben wir gesprochen, wie man darauf reagiert. Jetzt einfach aus der Praxis. Wir haben euren Service genutzt. Auch sehr, sehr gerne, weil ich dich schon lange kenne und weil ich weiß, wie du es auch aufbauen wolltest. Wir haben auch schon in einigen Gesprächen dazu. Und dass uns eben auch wichtig ist, dass das auf eine gute Art und Weise passiert. Und es für uns total logisch ist, wo wir auf unserer Investorenreise sind, auch mit unseren Co-Investoren, diese Projekte machen, dass wir nicht darauf spezialisiert sind und wir einen größeren Hebel bei unserer Zeit woanders haben. Und deshalb ist total gut und fair, dass ihr logischerweise dann auch dafür bezahlt werdet am Ende. Und jetzt können wir einmal ein paar Häuser sprechen, einfach damit wir was Konkretes haben. Mir ist immer wichtig, dass wenn wir hier erzählen, nicht nur im luftleeren Raum, und dann nehmen wir gerne von uns eigene Sachen. Genau, das in München. Was ist dein Gefühl von diesem Haus, einfach, wenn du das so... Es war schwierig, oder? München ist generell schwierig.
Ja, Also das Projekt war auf jeden Fall ein schwieriges Projekt. Das wussten wir auch schon in der Vorbereitung. Trotzdem wollten wir es gemeinsam angehen.
Deswegen haben wir ja gefragt. Wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder tun für dich. Ne?
Also. Ja, so ist es. Aber es war sogar noch ein schwieriges von den Schwierigeren. Okay. Weil wir hatten ja da tatsächlich die Konstellation, dass eben teilweise bei einigen Mietern auch vor kurzem dann doch schriftliche Erhöhungen gemacht wurden. Würde ich euch in der Praxis immer von abraten, eher Zeit vergehen lassen und nicht zu viel auf einmal fordern. Ja. Denn es muss natürlich für die Mieter auch plausibel sein. Deswegen hatten wir in dem Projekt aus unserer Sicht am Ende nur 4 Mieter, wo wir auch wirklich Mehrwerte aufzeigen konnten. Das waren auch wieder so schöne Anekdoten. Da gab es tatsächlich noch eine Mieterin im Haus, die hatte noch einfach verglaste Fenster, weil diese eine Wohnung bei irgendwie allen Sanierungen in der Historie immer außen vor geblieben ist. Und der konnten wir natürlich dann auch Mehrwerte aufzeigen und sagen, hey, wenn wir hier ein paar Sachen besser machen, wärst du auch bereit, mehr Miete zu zahlen? Und genauso lief das dann. Ich weiß, bei einer anderen Wohnung ging es tatsächlich auch eher fast sogar nur um Mängelbeseitigung, wo man sagen muss, gar kein Problem, das ist ja sowieso Aufgabe der Eigentümer, dann gewisse Sachen zu erledigen. Und schon war das Verständnis der Mieterin auch da. Und in einem Fall mit der höchsten Steigerung, ja, da haben wir dann eben ein neues Badezimmer vereinbart. Aber sind wir auch da bitte ehrlich, wenn man 56% Mietsteigerung in München zugesagt bekommt, dann ist es für den Investor, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung, dagegen mal ein Badezimmer zu sanieren, natürlich beide Seiten davon profitieren und auf der anderen Seite sogar die Wertsteigerung ja nochmal viel, viel höher ist bei dem Faktor, den wir in München haben.
Ja, also da sieht man, was man auch für Häuser kauft, in welchen sozusagen Miet- und Sanierungszuständen. Ja, da kauft man Kraut und Rüben ein, weil die kann man ja günstig einkaufen und dann löst man Probleme, der Klassiker sozusagen. Okay, also das war schwer, verstehe ich. Dann erzählen wir mal von Rostock, anderer Co-Investor bei uns, mit Christoph. Ja, auch das sind übrigens sind auch alles Projekte, über die wir jetzt reden, die wir nicht langfristig halten werden. Das heißt, die versuchen wir einmal zu optimieren und dann auch wieder zu verkaufen.
Genau, Rostock ist ja quasi mein Heimatmarkt. Da bin ich ja auch schon seit längerem unterwegs und auch mit Christoph und dem Team von Orkney da gut in Zusammenarbeit. Das war ein Aufteilerprojekt, das heißt ganz klassisch gekauft, in Wohneigentum aufgeteilt und ich wurde dann für die Mietergespräche dazugeholt, um eben hier mit den Mietern dann offen drüber zu reden. Zum einen natürlich selber kaufen, zum anderen dann die Überlegung, zu welcher Miete macht es Sinn, langfristig einfach auch den Bestand sichern zu können. Und dann ist natürlich auch immer ein Szenario gewesen, fühlen Sie sich noch wohl in der Wohnung? Und tatsächlich war es in Rostock so, wir haben von 10 Mietern mit 7 gesprochen. Also auch das passiert, dass man einfach manche nicht erreicht, manche sich natürlich auch gegen Kommunikation wehren. Auch das können wir nicht erzwingen. Und mit den 7, wo gesprochen wurde, ist am Ende ein Mieterkauf dabei rausgekommen. Das heißt, der Mieter hat sich selber dazu entschieden, wirklich auch in diesem Prozess, den wir natürlich auch immer erklären. Und ehrlicherweise ist es ja auch eine Chance, im städtischen Raum überhaupt eine Wohnung kaufen zu können. Das geht nicht, wenn ein Mehrfamilienhaus ein Grundbuch hat. Ja. Und genau diese Story hat der Mieter dann auch für sich erkannt. Und bei 3 Mietern war es tatsächlich am Ende so, dass wir eine Aufhebung vereinbart haben. Das heißt, ich erinnere mich noch daran, das waren überwiegend Familien, die auch in ihrer Wohnsituation noch nicht final waren. Das heißt, in dem Moment, wo wir auch offen darüber gesprochen haben, was geplant ist, dass die Wohnung verkauft werden sollen, haben sich viele selber mit der Frage Eigentum auseinandergesetzt. Und ich weiß in 2 von 3 Fällen, dass sich danach für den Kauf eines Einfamilienhauses entschieden wurde. Das heißt, Wohnung in der Stadt aufgegeben, da noch einen Deal gemacht. In der Regel kann man offen drüber reden. Gibt es da noch eine kleine Umzugshilfe, Abstandszahlung, wo man natürlich auch den Leuten dann irgendwo nochmal etwas mitgibt als kleine Hilfestellung. Und wie gesagt, in der Konstellation dann 7 Gespräche, 3 Aufhebungen und ein Mieter hat am Ende selber gekauft.
Finde ich auch wichtig. Wir machen Aufteilerprojekte. Wir kaufen Immobilien an, die ganze Häuser sind, wie du es gerade sagst, machen einzelne Grundbuchblätter daraus, verkaufen sie als Eigentumswohnungen ab. Das ist wichtig, dass man die Mieter in dem Haus darüber informiert, dass das passiert. Warum? Weil es könnte ein potenzieller Eigennutzer diesen Wohnraum, und es ist ja schön, also Eigen ist das toll, wenn wir Wohneigentum dadurch erzeugen. Und dafür gibt es übrigens auch fairerweise eine Rendite, gibt es auch eine ordentliche Rendite, wenn man es gut macht. Man hat auch erhebliches Risiko bei so einem Aufteilergeschäft, wirklich erheblich. Ja? Also zwischendrin mal kurz einen Zinsanstieg und so, dann und das gehebelt, finanziert und so. Es ist also Rendite kommt von Risiko, deswegen nochmal, es ist fair, dass man damit auch wirklich Geld verdienen kann. Und es ist was in den letzten Jahren sehr gut jetzt hier funktioniert hat seit der Zinserhöhung. Und es ist aber fair und wichtig, dass der Mieter versteht, hey, das kann sein, da kommt ein Eigennutzer, der entscheidet sich, diese Wohnung zu kaufen und der darf dann, der hat dann so ein Sonderkündigungsrecht, wenn er selbst einzieht. Und es ist besser, wenn das der Mieter logischerweise auch auf sich zukommen sieht. Also auch da wieder Aufklärung, ne?
Absolut. Also erklären, denn auch da kommen wir wieder zu unserem Eingangsthema. Da hat der Mieter die Chance, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Er kann ja seine Wohnung selber kaufen und löst sich damit für alle historisch zukünftig möglichen Mieteranpassungen. Ja. Weil am Ende, wenn er selber Eigentümer ist, dann kann er natürlich auch bestimmen, wie viel Geld zahlt er an die Bank, welche Rate, welche Rücklagen etc. Und die Chance sollte man an der Stelle nicht verpassen, seinen Mieter da auch abzuholen.
Ja. Also das logischerweise ist eine erhebliche Wertsteigerung, die wir durch eure Gespräche bekommen haben auf das Projekt. Jetzt lass uns noch Schwerin einmal machen.
Ja, Schwerin war mehr. Auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Projekt. Ist eine große Wohnanlage mit über 50 Einheiten gewesen, wo wir mit 36 Mietern am Ende zusammengekommen sind. Auch da ist der Hintergrund Aufteilung. Und das auch bei einer Wohnanlage, die in einem relativ einfachen Zustand ist. Das heißt, für viele Mieter ist dort auch offensichtlich, dass es die letzten Jahre einfach auch zu wenig Investitionen gab. Dementsprechend haben wir hier natürlich auch sehr offen die Gespräche geführt. Bei 36 Gesprächen haben wir am Ende mit 12 Mietern eine Erhöhung vereinbart. Mit 13 haben wir eine Erhöhung vereinbart. Das heißt, die Mieter bleiben in der Wohnung, bekommen Gegenleistungen und zahlen aber dafür eine ortsübliche Miete, sodass eben auch zukünftig sichergestellt ist, dass durch die Mietzahlung natürlich auch die nötigen Instandhaltungsmaßnahmen erledigt werden können. Bei 12 Mietern war es am Ende so, dass wir uns auf eine Aufhebung verständigt haben. Das heißt, dort führte dann in der Summe diese Konstellation, wie Marco gerade sagte, es werden Veränderungen anstehen. Will ich diese Situation abwarten oder will ich sie aktiv mitgestalten? Das ist schon mal ein Grund für viele gewesen, dann zu sagen, nein, ich suche mir aktiv irgendwo alternativ was Neues, weil bei vielen Mietern setzt ja auch das Bewusstsein erst dann ein, wenn sie merken, dass die Miete steigen wird. Viele Mieter sind natürlich an ihren Altverträgen, sie hängen an den Altverträgen und wenn sie dann aber auch durch eine Aufklärung ganz klar sehen, es wird sowieso teurer die nächsten Jahre, dann stellen sie natürlich in Frage, ob es noch der richtige Wohnraum für sie ist, sodass wir hier, ich sag mal, in Summe mit 25 von 36 Mietern eine einvernehmliche Lösung gefunden haben und ja, damit natürlich auch in dem Projekt gut unterstützen konnten. Denn dadurch hat man natürlich dann auch bei 25 Mietparteien eine klare Perspektive, die dann auch im Aufteiler natürlich dafür hilft, auch mitzugeben, was hat der Mieter eigentlich vor.
Ja, ja. Also wirklich, das hilft enorm, ne? Nachher im Wertsteigern der Immobilie, das kann man sich ausrechnen, indem man die Mieterhöhung, also die jährliche Mieterhöhung mal dem Faktor nimmt, und dann geht es dann ganz schnell bei solchen Projekten natürlich um größere Summen, ne? Also ein paar hunderttausend Euro, die wahrscheinlich die Wertsteigerung ist, dadurch, dass man sich hier Mühe gegeben hat, egal ob man das selber getan hat oder mit euch getan hat.
Und du fragtest ja vorhin auch nochmal bezüglich der Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Standards. Wenn man es einfordern würde, hätte man ja jetzt hier am Standort Schwerin 20% machen können. Die Aufhebung, die wir geschlossen haben, beziehungsweise die Erhöhung, die wir geschlossen haben, lagen im Schnitt bei ungefähr 40%. Mhm. Das heißt, auch da nochmal ein klarer Unterschied. Wenn man das Gespräch sucht, wenn man die Bedürfnisse der Mieter einbezieht, dann schafft man auf jeden Fall auch eine schnellere Rückkehr zu einer Marktmiete, als wenn man das einfach nur stumpf auf dem Postweg versucht.
Ja, ja. Okay, jetzt musst du uns mal noch erklären, Philipp, die Idee von Mieteinander. Ich möchte jetzt den Leuten nochmal sagen, wie sie dich und euch finden können. Und möchte sagen, wir haben eine Weiterleitung eingerichtet, immocation.de/mieteinander. Wichtig, Miet eben nicht miteinander, sondern Mieteinander, also M-I-E-T. Ja, wir haben jetzt hier keine Kooperation in dem Sinne, dass wir als Immocation irgendetwas daran mitverdienen. Ich habe nur diese Weiterleitung eingerichtet, weil du mir vorher eine relativ kryptische URL gesagt hast, die vielleicht nicht ganz so leicht zu finden ist. Auch das ist schon nicht einfach, immocation.de/mieteinander mit IE, ja. Aber wenn ihr das eingibt, kommt ihr zu Philipp und seinem Team. Jetzt erzähl, was deine Geschäftsidee dahinter ist, die ich jetzt seit wie lange, so wahrscheinlich ein Jahr oder so ungefähr, ne, schon auch mitverfolgen darf.
Genau, also wie vorhin angedeutet, meine Immocation-Reise ist ja dann irgendwann bei 100 Einheiten ausgelaufen. Ich habe gemerkt, Mietergespräche sind ein Riesenhebel. Und Marco, vor 2 Jahren war ich bei dir im Podcast und danach erreichten mich einige Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich selber wohne im schönen Stralsund an der Ostsee, was logistisch natürlich ungünstig ist, um ganz Deutschland zu bearbeiten. Also habe ich mich dann nach dem Podcast tatsächlich mit zwei Mitgründern zusammengetan. Wir haben die Mieteinander gegründet und dort ein System aufgebaut, wo heute jeder bundesweit Mietergespräche als Dienstleistung buchen kann. Unser Alleinstellungsmerkmal dabei ist, dass wir halt wirklich über 30 Berater inzwischen haben, die das Ganze regional auch umsetzen. Das heißt, wenn du aus München anrufst, dann haben wir jemanden in München, der sowohl Kultur, Sprache, Dialekt etc. auch alles hinbekommt. Und das Gleiche haben wir in NRW, das Gleiche haben wir in Sachsen, das haben wir überall. Und der große Vorteil dabei ist halt wirklich, es ist eine Professionalisierung dieses Themas. Es gibt dahinter gewisse Qualitätsprozessstandards, auch dieses Thema Reputation etc. ist dort so gut geregelt, dass wir natürlich auch sicherstellen können, wir schaffen da Mehrwerte für alle Seiten und wir stoßen damit einfach auch auf eine sehr große Nachfrage, weil es das so in der Detailtiefe mit dieser Regionalität bisher einfach nicht gibt. Und diese Vision haben wir jetzt ungefähr 1,5 Jahre im Aufbau, sind seit ungefähr einem Jahr live mit den ersten Mietergesprächen und auch dort wurden jetzt schon auch durch unsere Berater weit über 1,000 Gespräche in diesem Jahr geführt, was natürlich stetig zunehmend ist. Und es zeigt uns einfach, dass das Feedback am Markt sehr, sehr positiv ist. Viele Leute, die darauf erstmalig zugreifen, haben die gleiche Skepsis, wie wir eingangs diskutiert haben. Und wenn man dann einmal die ersten Projekte gemacht hat, sieht man auf jeden Fall, dass die Kommunikation mit den Mietern immer ein gutes Invest ist.
Ja. Ihr werdet erfolgsabhängig bezahlt. Ja. Und ich weiß, ich habe oft gesagt zu dir und euch, das hat reputationstechnisch Sprengstoff, dieses Thema. Dessen seid ihr euch bewusst und ich weiß, weil ich dich kenne, wie du das umsetzt und logischerweise kannst du nicht selber bei jedem Gespräch dabei sein, aber ihr tut alles dafür, dass das unter gewissen Standards abläuft, die wichtig und richtig sind, dass man mit diesem sensiblen Thema gut umgeht. Und das ist auch, es war uns auch am allerwichtigsten, wenn wir sagen, hey, da wird jetzt mit unseren Mietern gesprochen und wir tun das nicht selbst oder durch, ne, direkt quasi mit unser Co-Investor oder jemand, der für uns direkt arbeitet, dann muss klar sein, dass man da hohes Vertrauen hat. Ich glaube, es ist wirklich wichtig und da kann ich nur eine Lanze für euch brechen, das habt ihr auf dem Schirm, das weiß ich.
Genau so, also wir bilden die Leute selber aus, das heißt, der Ablauf an sich ist sehr gut durchstrukturiert, wir begleiten die Leute, auch wenn jemand neu bei uns als Berater startet, dann sind die ersten Projekte auch immer qualitätsgesichert, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, läuft das so, wie wir uns das vorstellen. Und wie gesagt, inzwischen über 30 Berater spricht einfach auch dafür, dass es gut funktioniert. Und du hast es eben erwähnt, wir können auch kein besseres Qualitätsversprechen geben, als dass wir sagen, es ist rein erfolgsabhängig vergütet. Denn wenn wir am Ende nicht davon überzeugt wären, dass es funktioniert, würden wir kein Geld verdienen, sondern wir machen das so einvernehmlich, dass es vor allen Dingen auch nachhaltig funktioniert. Denn Mieter haben Widerrufsrecht, auch solche Themen werden sauber aufgeklärt, sodass man am Ende ein rundes Bild hat und wirklich auch für alle Seiten ein Mehrwert entsteht.
Ja. Ja. Also, wenn ihr Philipp erreichen wollt, nochmal, wir verdienen kein Geld damit als Immocation. Ne? Das ist einfach nur, ich kenne den Philipp und kann ihn wärmstens empfehlen. Fertig, nicht mehr, nicht weniger. immocation.de/mieteinander, da könnt ihr ihn finden. Philipp, vielen herzlichen Dank für diesen tollen und wichtigen Podcast und wir machen bestimmt bald wieder ein Update. Bis zum nächsten Mal.
Marco, vielen Dank.
Ciao.